Am Samstag gilt die Einladung jedem und es geht darum, dass wir uns zusammensetzen und darüber sprechen, wie können wir als Prediger der Gemeinde dienen und wie könnt ihr uns helfen, tatsächlich auch so zu predigen, dass ihr was davon habt. Man hat seine Vorstellungen, man hat seine Gedanken und dennoch könnte man bei all dem guten Willen einfach aneinander vorbeireden. Und das kann man bestimmt nicht komplett abstellen mit einem solchen Treffen, aber ich glaube, wenn wir reden und miteinander ins Gespräch kommen, dann kann es helfen, glaube ich, einiges abzubauen und sei es auch nur Mauern abzubauen und da auch Verständnis füreinander zu entwickeln und vor allen Dingen einander zu helfen, in diesem Dienst zu stehen. Also das ist nicht an die Prediger gerichtet, dieser Samstag in erster Linie, aber es betrifft sie am meisten wahrscheinlich. Es ist an die Zuhörer in erster Linie gerichtet, dass wir ins Gespräch kommen, zur Klärung. Stell dir vor, du beginnst ein gutes Werk. Du hast dir vorgenommen, in deinem Leben endlich mal aufzuräumen oder etwas Gutes zu tun, wo du sagst, das wollte Gott bestimmt schon lange. Er hat es mir sogar aufs Herz gelegt. Vielleicht hat er dir Menschen zur Seite gestellt, die dich dort sogar ermutigt haben. Oder du bist in einem größeren Rahmen unterwegs und stellst, in der Gemeinde will ich etwas tun. Und du beginnst und wirklich, du merkst, Gott unterstützt. Gott trägt dich. Und dann beginnt, dass die Leute anfangen zu spotten, sich über dich lustig zu machen, so ein bisschen dich letztendlich ins Lächerliche zu ziehen. Und natürlich ist deine Reaktion ganz klar, du bist ein guter Christ, du fängst an zu beten. Du betest, legst es vor Gott hin und dann, als du fertig bist mit Beten, dann wird aus einem Feind, der sich lustig macht und lacht, auf einmal jemand, der dir Gewalt mit Gewalt droht und sagt, ich bringe dich um. Und aus einem oder verstreuten Feinden oder Widersachern wird auf einmal ein Feind, der sich zusammenrottet, also zusammentut und du bist umzingelt. Was für eine Gebetserhörung, oder? Da wendest du dich zu Gott, du betest, Herr, hilf, ich mache doch dein Werk, ich tue doch in meinem Leben etwas, was du sogar willst. Das habe ich in deinem Wort entdeckt. Und dann bete ich zu dir und es wird schlimmer. Ich glaube, das hat jeder mit Sicherheit schon mal erlebt. Und das passiert zwischen Jeremia Kapitel 3 und Jeremia Kapitel 4. Es ist tatsächlich so, Nehemia betet voller Vertrauen und es wird schlimmer. Und so sind wir bei unserem vierten Mauerbau angekommen und das Thema ist Kelle und Schwert, wie Glauben standhält, wenn der Druck wächst. Das soll unser Thema heute sein, uns heute begleiten. Also für die, die es nicht wissen, was eine Kelle ist, endlich habe ich es geschafft, die Kelle, die die ganze Zeit auf diesem Bild zu sehen ist, das ist die, die auf dem Stein liegt, in die Predigt einzubauen. Das ist die Kelle. Die, die nicht wissen, wie man mauert, die ist nötig, um den Speis, um das Bindemittel zwischen den Steinen zu verlegen. Also wie Glaube standhält. Und das Erste, was wir erleben ist, oder besser gesagt, was Nehemia und das Volk erleben, sie erleben Bedrängnisse. Nicht mehr einfach nur Spott, sondern wirklich die Feindschaft, sie wächst. Und nun sind alle dort, also aus Norden, aus Süden, aus Westen, aus Osten. Sie sind umzingelt. Und wieder erleben wir, wo Gott wirkt, wo wir beginnen, Gottes Werk zu tun, entsteht Widerstand. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig für uns, dass wir das noch einmal verinnerlichen. Es ist kein Signal dafür, dass du etwas Falsches tust, sondern es ist eigentlich das Signal dafür, dass du genau das Richtige tust. Denn solange wir unser Ding machen, solange wir nicht nach Gott fragen, werden wir auch eher keine Feindschaft erleben. Ganz gewiss nicht geistlichen Kampf und geistliche Anfechtung. Erst wenn du beginnst, dort zu wirken. Und Nehemia, der reagiert ganz entspannt. So sieht es zumindest aus. Wahrscheinlich hat er gerungen. Vielleicht hatte er auch am Anfang nicht so dieses Gefühl von, ach, passt schon. Aber wir merken, er betet, aber er handelt auch. Wir lesen mal die drei ersten Verse, wo genau das beschrieben wird. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Ashdotiter hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollen. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Also hier, er betet, er wendet sich zuerst Gott zu, aber er bleibt nicht passiv, sondern er handelt auch und stellt Wachen auf. Also wirklich eigentlich eine sehr gute Haltung, von der wir lernen können. Es gibt ganz viele Bücher, die an Leiter geschrieben sind. Die meisten bauen oder viele bauen auf dem Nehemia-Buch auf. Aber ich glaube, es ist nicht nur an Leiter an sich geschrieben, sondern es ist, glaube ich, an jeden Christen geschrieben, dass wir dort diese Verantwortung übernehmen und sagen, ja, ich muss sogar ins Gebet gehen. Das ist das Erste, was ich tue. Aber ich bleibe eben nicht passiv und sage, okay Gott, jetzt habe ich gebetet, jetzt muss ich ja nichts mehr tun, sondern du wirst machen. Sondern glauben und handeln. Das heißt, er vertraut, aber er bleibt auch wachsam. Also er stellt Wachen auf. Und das gilt auch für uns. Wir beten, aber wir kennen auch die Anfeindung. Wir kennen auch die Angriffe, die geistlichen Angriffe, die wir haben. Und da reicht es nicht einfach nur zu beten. Zu sagen, oh Gott, du hast es schon wieder gesehen, hab schon wieder die Geduld verloren, bin schon wieder in dieselbe Sünde gefallen, hab schon wieder gemerkt, dass es mich einfach aus der Bahn wirft. Vergib, gib mir Kraft und dann macht man weiter wie bis jetzt. Das macht er nicht, sondern er ist wachsam, weiß genau um die Stellen, wo die Angriffe kommen, woher kommen sie, von überall und ist dort wachsam. Also das gilt auch für uns. Wir wachen und beten oder wir beten und wachen. Und da ist die Frage an uns, da stellt der Text uns eigentlich diese Frage, wie machen wir das? Also wie reagieren wir, wenn wir in Angst geraten? Wenn tatsächlich Feinde uns drohen? Also das ist ja nicht mehr nur so ein leichter Spott. Wir werden später in einigen Versen lesen, dass sie tatsächlich sagen, wir wollen sie umbringen. So weit geht es. Matthäus hat der Konrad vorhin gelesen, Matthäus 24, da wird es beschrieben. Jesus warnt davor, so wird es sein. Und Nehemia ist lange vor Matthäus, das heißt, es war schon auch immer so und es wird so bleiben, bis der Herr wiederkommt. Also wie reagieren wir, wenn wir merken, wir geraten in Panik, wir bekommen Angst oder wir bekommen Gegenwind und Anfeindung? Geraten wir dann in Panik oder überlegen wir, wachen und vor allen Dingen beten wir? Und das klingt eigentlich sehr einfach, daher müsste man meinen, das tut jeder so, aber ich glaube, wenn wir uns selbst anschauen, dann merken wir, wie wir ganz oft nicht gebetet haben, sondern schon längst reagiert haben und zwar in Panik, in Angst reagiert haben. Das heißt, das beherrscht uns, das lenkt uns und erst, wenn wir so richtig uns manchmal reingeritten haben, dann erinnern wir uns, ach ja, Gebet wäre ja noch gut gewesen. Und der beginnt zuerst mit Gebet. Das heißt, für uns halten wir inne, versuchen wir zuerst uns Gott zuzuwenden, weil dann finden wir auch Ruhe, dann finden wir auch die Zeit unter Umständen, das vor Gott zu bringen. Und sei es auch nur mit einem Stichgebet. Ja, das muss jetzt kein langes, sich stundenlanges hinsetzen, sondern sich Gott kurz zuwenden, beten, ihn um Weisheit bitten und dann zu handeln und oder wachsam zu sein. Ich habe einen interessanten Satz mal gehört. Beten ohne Wachen ist Faulheit, Wachen ohne Beten ist Stolz. Der erste Satz stimmt nicht ganz immer so. Dieses Faulheit könntest du für dich persönlich auch mit was anderes ersetzen. Ja? Beten, ohne dass du etwas tust, ohne dass du in Handeln kommst, ist bei einem vielleicht Faulheit, bei dem anderen ist es vielleicht dieses diese Angst, die einen lähmt und man weiß nicht, was man tun soll, also tut man lieber gar nichts. Es können verschiedene Dinge sein, die du dort einsetzen kannst. Aber tatsächlich, wenn du nur betest und dann nichts tust, und ich meine damit nicht, wenn du merkst, Gott will, dass du wartest, sondern wenn du eigentlich weißt, irgendwas müsste ich jetzt tun, aber ich tue es nicht. Wenn ich in mein Leben schaue, dann fallen mir einige solcher Dinge ein, wo ich bete, aber nichts tue. Aus verschiedensten Gründen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, uns da reflektieren, uns da von Gott das Herz prüfen lassen, um zu sagen, wo ist es tatsächlich so, dass ich vielleicht schon Monate, vielleicht jahrelang mich über eine Situation beschwere, bei Gott bete und sogar sage, warum ändert sich nichts? Aber gleichzeitig weiß ich eigentlich, was ich hätte tun können oder was ich hätte lassen sollen und ich tue. Also, bei dem einen ist es Faulheit, bei dem anderen kann es was anderes sein. Aber interessant ist, wachen ohne Beten ist immer Stolz. Und dieser Stolz, man könnte es auch mit Hochmut übersetzen, ist gut verpackt bei uns. Aber am Ende ist es immer dieser Gedanke, das schaffe ich schon, ich schaffe das. Und die Gesellschaft sagt uns das eigentlich auch. Du kannst das schaffen, du bist stark. Die Lösung liegt in dir. Und da kommen wir ganz schnell ins Handeln, tun, machen, irgendwie schaffen und wundern uns, warum aber nichts gelingt. Und das ist letztendlich verborgener, versteckter Stolz und Hochmut. Und wisst ihr, was die Bibel über stolz und hochmutige Menschen sagt, also über dich und über mich? Den Hochmütigen widersteht Gott, den Demütigen ist er gnädig. Und es heißt auch, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und wen sucht er? Die hochmütig, die stolz sind, die sagen, vielleicht nicht mit ihren Worten, aber mit ihrem Leben, ich brauche Jesus für diese Situation nicht. Ich kann das auch selber schaffen. Und diese Menschen fallen. Und das ist etwas, was wir hier lernen, Nehemia macht das nicht, sondern er betet und ist dann ruhig und er handelt. Oh, schade, die Bilder kamen nicht dazu. Dort war ein Bild und zwar zwei Steinchen. Als Bild für Bauen. Also, Gebet ist kein Ersatz für Verantwortung. Ich habe eine Eigenverantwortung, sondern ihre Kraftquelle. Ja, also ich muss handeln, aber ich darf vorher beten und in diesem Gebet handeln. Und das tut Nehemia hier. Er betet zuerst und dann handelt er. Das ist unser erster Punkt. Bedrängnis, Feinde stehen auf, wachsen, feinden uns an und Nehemia geht hin, er betet und er tut und er übernimmt Verantwortung. Der zweite Punkt, da sind die Verse 4 bis 6. Dort erleben wir, dass das Volk erschöpft ist. Dort heißt es, die Lastenträger, ihre Kraft schwindet. Sie können nicht mehr. Wir schaffen es nicht mehr. Der Schutt ist zu viel. Meine Vergangenheit ist mir zu viel. Das, was ich zu tragen habe, das, was ich vorher abräumen und aufarbeiten muss, bevor ich überhaupt bauen kann, ist mir zu viel. Das ist ihre innere Haltung oder es wird zu ihrer inneren Haltung und sie wird vielleicht nicht ausgelöst, aber auf jeden Fall bestärkt durch diese äußeren Anfeindungen. Es ist ja oft so, dass wir denken, hätte der eine das oder jenes nicht getan oder gesagt, dann hätte ich nicht so reagiert. Aber das ist nicht wahr. Er ist nur der Auslöser. Er ist nur oder sie ist nur die auf den Knopf drücken. Und rauskommt das, was in uns drin ist, das, was uns eigentlich beherrscht und das, was wir haben. Ich habe vor kurzem einen super interessante Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber das ist auch egal. Ein Dozent fragt einen Studenten oder er sagt ihm etwas und fragt ihn. Er sagt, du gehst mit einem Kaffeebecher durch die Mensa und jemand rempelt dich an. Warum verschüttest du Kaffee? Und der Student sagt, weil der mich angerempelt hat. Aber der Dozent antwortet ihm, nein, weil Kaffee im Becher war. Wäre da Milch drin gewesen, hättest du Milch verschüttet. Wäre da gar nichts drin gewesen, hättest du nichts verschüttet. Wäre Liebe in mir gewesen, hätte ich mit Liebe reagiert, wenn mich einer verletzt, anrempelt, mir Unrecht tut. Ist in mir Zorn drin, ist in mir vielleicht Selbstmitleid drin, ist in mir etwas drin, was letztendlich, wo ich merke, es arbeitet in mir, es trifft mich, dann kommt das raus. Das heißt, dass er mich anrempelt, ist vielleicht nicht gut, ein Versehen oder auch mit Absicht, aber was rauskommt, ist in mir drin. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Und Gott schickt diese Anfeindung, um was zu tun? Er offenbart letztendlich und sagt, Leute, ihr habt gut angefangen, ihr wart super motiviert, ihr habt geglaubt, ihr habt den Glauben angefangen zu werkeln, aber jetzt seid ihr müde geworden, also von der Arbeit, von was auch immer. Ihr habt vielleicht vergessen, euch die Kraft von Gott jeden Morgen aufs Neue zu holen. Und das gilt auch uns. Das heißt, das, was wir erleben, jeden Tag aufs Neue, wo wir nicht so reagieren, wo wir, wie wir vielleicht wollen, wie wir vielleicht uns wünschen oder wie wir vielleicht wissen, dass es richtig ist, es hat eigentlich nichts mit dem anderen zu tun. Und Gott gibt uns solche Situationen und damit zeigt er unser Herz. Der Psalmist sagt, Herr, zeige mir mein Herz, wie ich es meine, weil ich verstehe mein Herz nicht, du schon. Und ich glaube immer, dass ich alles ganz gut hinkriege, bis ich in der Situation bin. Dann wird nämlich offenbart, das ist genau das Gleiche, wie die Schüler immer so glauben, sie sind gut vorbereitet für den Test. Ah ja, ich weiß schon die Lösung, das passt schon. Und dann sitzen sie da und kriegen nichts raus. Weil dann wird offenbar, das Wissen, das du hattest, war irgendein Halbwissen, nützt dir dann nichts mehr. Das bedeutet es letztendlich, wenn wir das erleben, dass Gott uns zeigt, was bei uns an Veränderung nötig ist. Deswegen ist es gut, dass wir das erleben. Nur die Frage ist dann, gehen wir ins Gebet und handeln wir oder bleiben wir passiv oder sogar gehen wir in die Rolle, dass wir sagen, ja, der andere ist doch schuld. Ich kann nichts dafür. Also, bevor Mauern fallen, und das ist sehr interessant hier, fällt unser Herz, unser Denken, das, was uns beherrscht, fällt schon, weil die wurden ja noch gar nicht angegriffen. Die haben nur gesagt, wir wollen, wir werden. Es ist noch an sich nichts passiert, aber es hat dafür gesorgt, dass sie ihren Mut verlieren. Also die Furcht davor, was passieren könnte, lähmt eigentlich schon uns, bevor irgendwas geschieht. Und ich glaube, das erlebt jeder, dass die Angst vor etwas meistens viel größer ist als das eigentliche Problem oder das eigentliche, was ich tun oder lassen wollte. Und davor sollten wir uns schützen mit Gebet. Also der Mut fällt, bevor sie überhaupt kommen und versuchen, die Mauern zu zerstören. Das ist für uns sehr wichtig. Und da kommen sie mit. Wir schaffen das nicht mehr. Wir können nicht mehr arbeiten. Gott ist doch weit weg. Und darum brauchen wir Mauern um unser Herz, um unser Denken, um das, was uns ausmacht. Wir brauchen Mauern, die uns davor schützen, in Mutlosigkeit, in Furcht zu verfallen, dass wir handlungsunfähig werden. Und dazu gibt es einige Mauern, die uns tatsächlich tragen können. Eine Mauer ist zum Beispiel, ich bin gewollt. Wie oft glauben wir, dass so einen wie mich kann Gott nicht lieben? Ich habe hier einen Psalm 119, da steht zum Beispiel sowas wie, im Mutterleibe hat er dich schon gebildet. Und das ist ein Psalm, wir könnten zig Verse und zig Bibelstellen nehmen, wo es darum geht, Gott hat dich gewollt. Er hat dich geliebt so sehr, dass er sogar seinen Sohn gibt, Johannes 3,16. Und das sorgt dafür, dass ich nicht mutlos oder auf einmal glaube, dass ich nicht geliebt bin oder sonst was, wenn Anfeindungen von außen kommen, wenn wir erleben, dass andere nicht zufrieden mit uns sind. Ich bin angenommen. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme in der Kindheit und Jugend, dass wir ankommen wollen. Und erstaunlicherweise hört das nicht auf, wenn wir erwachsen werden. Wir wollen immer noch ankommen. Wir wollen immer noch, dass andere uns mögen, uns akzeptieren, dass sie uns annehmen. Gott nimmt uns an. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Mauer für uns und für unser Herz, dass wir dort nicht fallen, dass wir dort nicht beginnen zu sagen, es hat eh alles keinen Sinn. Es heißt zum Beispiel in Zephania, ich bin geliebt oder du bist geliebt. Liebe ist wahrscheinlich das, wonach die Menschen am allermeisten suchen und sich am allermeisten sehnen. Und sie suchen diese Liebe überall. Und sie finden sie letztendlich nicht, zumindest nicht langfristig. Aber bei Gott finden wir sie. Du bist geliebt. Und vor allen Dingen, du bist bewahrt. Das sind einige Verse oder jeweils nur ein Vers. Und ich glaube, wenn du dem mal nachgehen würdest, allein wenn du Parallelstellen suchen würdest, würdest du finden, wo Gott so viele Dinge sagt. Und diese Wahrheiten, die im Wort Gottes sind, diese Zusagen Gottes, die sind letztendlich die Steine unserer Mauer, die letztendlich dafür sorgen, dass unser Herz, dass unser Denken geschützt ist. Und wenn wir diese Mauer nicht kennen, dann haben wir keinen Schutz. Das heißt, von Gott selbst sind sie gelegt. Du musst dir nichts ausdenken, du musst dir nichts zusprechen, sich vor den Spiegel stellen und sagen, du kannst es schaffen, du bist gut. Lächeln, damit Endorphine und sonst was freigesetzt werden und dann losgehen und sagen, ich schaffe das. Das hält nicht lange. Aber diese Mauer, sie hält. Wenn wir uns immer wieder neu darauf besinnen, die Mauer wird immer wieder neu zerstört, weil wir nicht weiterbauen. Und sie muss immer wieder neu gebaut werden. Und dann findet unsere Seele tatsächlich auch Ruhe. Auch Ruhe in der Furcht, in der Gefahr und in der Anfeindung. Die stärkste Mauer entsteht aus der Wahrheit, wer du und ich in und durch Christus sind. Wenn du weißt, wer du bist, was deine Identität ist, wie sehr du geliebt bist, was Jesus bereit war für dich zu tun, dann wirst du tatsächlich nicht so viel Wert darauf legen, was der andere über dich denkt. Und das ist nicht einfach. Also ich sage das so und ich verstehe es selbst, das ist nicht einfach. Aber es ist wahr. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Ermutigung. Nehemia lässt nicht locker. Antwort des Glaubens, das sind die Verse 7 bis 9, die wollen wir auch lesen. So, Moment, falsches Kapitel. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tiefsten Stellen hinter den Mauern, an den offenen Plätzen und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bögen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu dem Vornehmen und zu den Vorstehern und zu den übrigen Volk. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Nehemia stellt das Volk auf, nach Sippschaften sogar. Hier wird deutlich, wir sind nicht alleine und wir sollen und dürfen auch nicht alleine kämpfen. Wir kämpfen oft alleine, aber das funktioniert nicht. Wir brauchen einander. Das hatten wir eigentlich schon in Kapitel 3. Wir bauen gemeinsam. Und er rüstet sie aus. Er gibt ihnen Waffen und stellt sie an Stellen, wo die Mauer nicht so hoch ist, wo Risse sind. Das heißt, da, wo die Mauern fester sind, höher, da ist schon für Schutz gesorgt. Aber jeder in unserem Leben, wir kennen die Stellen, wo Risse sind oder wo Risse ganz schnell entstehen. Wo, wenn ich alleine bin zum Beispiel, sofort ich weiß, ach, das wird wieder ein Problem. Oder wenn ich weiß, wenn ich diesem Menschen begegne, wenn ich die Situation habe, wenn ich diesen Druck ausgesetzt bin oder jenem, dann werde ich wieder zurück in meine alten Verhaltensmuster fallen. Dann werde ich wieder zurück in meine Sünde fallen. Dann werde ich zurück in mein Denken fallen, ich bin nicht gut genug. Diese Stellen kennen wir meistens. Und da gilt es, bewaffne dich. Stell dich genau da rein. Wache dort, nicht da, wo du siegreich bist. Das bedeutet das nicht, dass du da nichts tust, aber genau dort, wo du weißt, dass du fallen wirst, da sei wachsam. Und er sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen, und er erinnert sie daran, was Gott schon alles getan hat. Dieser Wortlaut ist tatsächlich genauso im 5. Buch Mose Kapitel 3 und noch ein Kapitel im 5. Buch Mose, habe ich nicht aufgeschrieben. Zweimal wird der gleiche Wortlaut gebraucht, dass es dort heißt, Gott ist es, der letztendlich für euch kämpft. Er siegt, und er erinnert sie daran und sagt, wie war das denn, wenn Feinde kamen und ihr eigentlich keine Chance hattet? Jedes Mal habt ihr gesiegt, wenn ihr euch auf Gott verlassen habt. Jedes Mal hat Gott für euch gekämpft und gesiegt. Erinnert euch doch. Das gilt auch uns. Wir dürfen uns an die Siege mit Gott erinnern. Und in Zacharia 2,9, das ist das Buch, wo Zacharia eigentlich das Volk ermutigt, wieder aufzubauen, die Mauern, und sogar so weit geht, dass es bis zu Jesus reicht, in seinen Prophetien. Dort sagt er, Gott ist eure feurige Mauer. Er ist es, der euch schützt, und seine Herrlichkeit ist es, wo euch wohnt. Das gilt uns. Das heißt, Gottesfurcht ist das beste Heilmittel gegen Menschenfurcht. Menschenfurcht ist wahrscheinlich das, was uns am meisten beherrscht. In verschiedensten Ausprägungen. Aber Gottesfurcht besiegt Menschenfurcht. Und so spricht Nehemia die Größe Gottes ihnen zu, während andere das Problem sehen. Und das ist etwas, was wir von ihm lernen können. Dass wir, wenn wir Probleme haben, nicht das Problem sehen und von allen Seiten betrachten und vielleicht überlegen, wie wir es lösen können, sondern zuerst ihn sehen, dann wird nämlich der große Gott uns vor Augen geführt und das Problem wird auf einmal ganz klein. Und ganz wichtig, er sagt, der Herr kämpft für uns. Wir stehen unter seinem Schutz und das erleben sie. Sie bewaffnen sich, und was geschieht? Es heißt dort, und Gott machte ihren Ratschluss, also ihren Plan, dass sie angreifen und sie vernichten, zunichte. Er zerstört es letztendlich. Also sie haben eigentlich gar nichts getan, sich nur aufgestellt. Gott hat gekämpft. Und so erleben wir, dass Gottesfurcht Menschenfurcht vertreibt. Wer auf Gott blickt, verliert die Angst. Zumindest wird sie kleiner. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Treue, Haltung des Glaubens. Hier beginnt er und sagt, mit der einen Hand arbeiteten sie und in der anderen Hand hielten sie das Schwert. Es ist nicht tatsächlich so gewesen, dass sie die ganze Zeit da rumgelaufen sind, so kannst du es nicht arbeiten. Aber es ist Ausdruck dafür, dass sie ihre Verantwortung wahrnahmen, wachsam zu sein, aber gleichzeitig vertrauten sie auch darauf, dass Gott es tut. Also sie arbeiteten und sie waren wachsam. Sie beteten und trugen ihre eigene Verantwortung. Und sie waren umgürtet mit ihrem Schwert. Und ich glaube, das ist ein Bild, das wir sehr, sehr gut kennen aus Epheser 6. Die Waffenrüstung Gottes. Hier ist sie sehr verkürzt dargestellt. Dort wird sie wesentlich ausführlicher dargestellt. Und da ist auch das Schwert unsere Waffe. Und es ist das Wort Gottes. Wir sollen ausgerüstet sein mit dem Wort Gottes. Egal, wo wir sind, egal, wo wir arbeiten, dienen, egal, was gerade in unserem Leben los ist, wenn wir nicht mit dem Wort Gottes ausgerüstet sind, werden wir nicht siegen, werden wir nicht wachsam sein können. Hier sind wir nicht wachsam. Das bedeutet es, das Schwert zu tragen im Dienst. Und es gibt dann noch Trompeten. Und die Trompeten stehen für Einheit und Wachsamkeit. Er sagt, wenn dort angegriffen wird, dann werden dort die Trompeten geblasen und ihr wisst, und dann kommt alle zusammen und bekämpft dort an diesem Ort den Feind gemeinsam. Wachsam sein. Und Nehemia geht mit gutem Beispiel voran. Das, was er ihnen erzählt, was er sagt, tut er selbst. Er ist wachsam. Das heißt, er zieht die Nacht sogar seine Kleider nicht aus, damit er immer allzeit bereit ist. Und alles tut er und macht, damit das letztendlich geschieht. Das heißt, trage Gottes Wort in dir. Das bedeutet lesen. Das bedeutet beten über das Wort. Und es bedeutet verinnerlichen. Ich bin froh, dass wir in der Männergruppe auswendig lernen müssen. Nicht froh, weil ich das so super finde, auswendig zu lernen. Ich stelle fest, es fällt mir viel schwerer, als ich noch jünger war, jetzt. Aber wie willst du, dass das Wort Gottes dich verändert, wenn du weder liest, noch es in dir, in deinem Herzen trägst? Der Cornelius Novak hat hier mal eine Predigt gehalten, wie der Geist Gottes wirkt, auch in seinem Leben wirkt. Und er hat etwas sehr Spannendes gesagt. Er sagt, wie kann mich der Geist Gottes an etwas erinnern, was ich nicht weiß? Jesus sagt, er wird euch alle an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Der Geist Gottes wird dich nicht an Verse erinnern, die du nicht kennst. Aber je mehr und je besser du das Wort Gottes kennst und darin verhaftet bist, desto mehr wirst du diesen Kampf gewinnen. Und wir kämpfen gemeinsam, gerade da, wo die Risse sind. Das bedeutet manchmal für mich, weil ich um meine Risse kenne und dort merke, dass ich eben nicht siegreich bin, dass ich mir Hilfe hole, dass ich Trompeten blase, bildlich gesprochen, dass ich mir jemanden, den ich vertraue, dass ich zu ihm hingehe und sage, du, das ist etwas in meinem Leben, das schaffe ich nicht alleine, da brauche ich dich. Komm bitte dazu, bete mit mir, hilf mir, frag mich meinetwegen jede Woche einmal, wie sieht es bei dir da aus? Wir brauchen tatsächlich einander. Und dann werden wir auch in diesen Rissen sein, wo wir vielleicht jahrelang nicht siegreich waren, werden wir dort Siege erringen, weil wir auf das Wort Gottes bauen und sagen, zusammen können wir es schaffen. Und so lernen wir, Treue ist keine Heldentat, sondern es ist tägliche Hingabe und es sind kleine Schritte. Ein tägliches Bibellesen wird verändern, uns verändern, mein Herz verändern, wie der stete Tropfen den Stein aushöhlt. Nehemia betet, weil Menschen über ihn lachen und es wird schlimmer. Das ist etwas, was wir vielleicht erleben und dort aufhören. Und hätte Nehemia aufgehört, das Volk war schon längst fertig, dann gäbe es keine Mauern, das heißt, sie könnten keinen Gottesdienst feiern, sie könnten nicht als Gemeinschaft Gott anbeten. Wenn wir aufhören zu beten, wenn wir aufhören zu kämpfen, gerade da, wo wir merken, dass etwas passiert, und zwar oft eben nicht das, was wir meinten, große Veränderung, sondern wo wir merken, dass wir in geistliche Kämpfe geraten, wo wir Widerstand erleben, wenn wir dort aufhören, dann werden wir auch nie Mauern haben. Dann gäbe es keine Mauern um Jerusalem und Jerusalem wäre immer schutzlos und sie könnten nicht Gottesdienst feiern. Und das ist etwas, was wir erleben, wenn wir aufhören zu beten. Wenn wir nicht hingehen und gemeinsam kämpfen, dann werden wir keine Siege erringen. Und ich möchte nochmal an an Zacharia 2,9 erinnern, diese Mauern, die sie dort aufbauen, die sind nur ein Bild dafür, dass Gott sie schützt. Sie sind nur ein Bild dafür, dass sie sich selbst schützen. Letztendlich sind die Mauern, also die Steinmauern, völlig egal. Wenn sie Gott vertrauen und wenn Gott bei ihnen ist, dann ist er die feurige Mauer. Das heißt, für uns gilt das Gleiche. Wir können tun und machen, was wir wollen. Es gibt viele gute Ideen, Tipps, wie unser Leben gelingen kann. Aber wenn wir nicht beten, wenn wir nicht dafür sorgen, dass er uns schützt, seine feurigen Mauern da sind, dann werden all diese guten Tipps, all dieses zusammen hinsetzen und einander helfen, nichts nützen. Und so möchte ich ermutigen, dass wir beten, dass wir ins Handeln kommen, dass wir uns Hilfe holen, wo es nötig ist. Und vor allen Dingen, wenn wir merken, dass wir in Furcht geraten, wenn wir merken, dass Anfeindung ist, dass wir nicht aufhören zu beten und dass wir nicht aufhören zu handeln. Dass wir im Gebet handlungsfähig werden und bleiben. Das möchte ich dir heute zusprechen.